Ja, was für ein herrlicher Psalm haben wir jetzt schon gehört heute Morgen, dieser Psalm 1. Der Herr kennt den Weg des Gerechten. Er kennt jedes Detail von unserem Leben, von unseren Umständen, von all dem, was wir nicht verstehen, von unseren Nöten. Und für den Gerechten wird alles zum Guten dienen. Alle diese schwierigen Umstände. Jedes Detail wird zum Guten mithelfen, mitwirken. Und wir haben ja diesen Vers intensiv angeschaut und gesehen, was gemeint ist mit dem Guten. Das, was im folgenden Vers dann steht, das Gute, zu dem er alles mitwirkt für uns, ist dieses unfassbare Wunder, dass wir verwandelt werden in das Wesen des Herrn Jesus Christus. Eine totale Veränderung von dem, was wir aus uns selber sind. Eine totale Veränderung unseres ganzen Natur, unseres Wesens. Alle Dinge zum Guten mitwirken. Der Herr kennt den Weg des Gerechten. Es ist schade, können wir nicht weiter über Psalm 1 predigen. Wir sind im Lukas-Evangelium dran. Wir wollen da auch weiterfahren. Wir sind ja mittlerweile angelangt im Kapitel 5. Und wenn man diesen Text, den wir nachher lesen wollen, in einige kurze Worte fassen will, die der Text selber braucht, dann würde ich folgende Themen nehmen. Das eine ist, aber auf dein Wort hin will ich. Und das andere ist, die andere Aussage, sie verließen alles und folgten ihm nach. Wir haben ja bisher gesehen in diesem ganz für mich sehr wertvollen, fast Lieblingsevangelium, wenn ich so sagen darf, dem Lukas-Evangelium, wie die Gegenwart Jesu Christi, wie das Licht Jesu Christi sofort die Finsternis aufdeckte, sofort konfrontierte und wie diese Gegenwart Jesu sofort von ihr auch angegriffen wurde. Wenn wir an die Versuchung denken, Satans in der Wüste, wenn wir an die Konfrontation der Dämonen denken, im Kapitel 4 in der Synagoge von Kapernaum oder dann auch im Haus des Simon Petrus, wo sie die Beladenen und Kranken brachten. Und die Dämonen mussten sich zu erkennen geben und sie mussten weichen auf sein Wort hin. Der Evangelist Lukas hat ja ganz offensichtlich den Auftrag, hatte er von Gott, zu betonen, wie sehr der Herr Jesus Mensch wurde, ganz Mensch wurde. Gott höchstpersönlich. Mensch wurde hundertprozentig. Darum berichtet er so ausführlich über seine Geburt, sogar über seine Kindheit. Und wir wissen auch, dass der allmächtige Gott hätte nie so von der Macht der Finsternis konfrontiert werden können, wie der Herr Jesus das wurde. Die Satan und seine Engel wären niemals so dem allmächtigen Gott gegenübergetreten. Der Herr Jesus aber hat als Sohn Gottes, hat er sich freiwillig, sogar unter die Engel erniedrigt für eine gewisse Zeit, indem er eben Sohn der Menschen wurde. Sofort suchte Satan ihn so zu zerstören. Auch wir haben es ja auch gesehen in seinem Besuch in Nazareth. Sofort ein Ziel, ihn zu zerstören. Er ist niedriger als die Engel. Aber er war als schwacher Mensch voll mit Heiligen Geist. Auch das betont der Evangelist Lukas sehr stark. Voll mit dem Heiligen Geist. Das heißt, nichts konnte Macht über ihn ausüben. Weder Sünde, noch Begierde, noch irgendeine Lust, noch Leidenschaft, noch Stolz, noch irgendeine Versuchung. Warum das? Weil er als Mensch, hundertprozentig dem Willen Gottes unterworfen war. Weil sein eigener Wille selbst geheiligt war. Der Herr Jesus widerstand Satan als Mensch. Er gebot und befahl den Dämonen als Mensch. Er befahl den Krankheiten und dem Fieber als Mensch. Ich möchte jetzt diese Verse, Kapitel 5, 1 bis 11, uns lesen. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Im Evangelium von Matthäus und von Markus, auch von Johannes, finden wir ja eine ziemlich strikte chronologische Reihenfolge der Ereignisse im Leben des Herrn Jesus. Auch für Lukas ist die Ordnung sehr wichtig. Er schreibt das ja auch ganz zu Beginn, dem vortrefflichen Theophilus, wie er ihn nennt, habe ich von Anfang an alles genau untersucht, um es dir der Reihe nach zu berichten. Aber er wurde ganz offenbar von Gottes Geist geführt, die Tatsachen nicht primär nach der chronologischen Abfolge wiederzugeben, sondern viel eher nach ihrer geistlichen inneren Prioritäten und Bedeutung. Das ist der Grund, warum, wenn euch das schon aufgefallen ist, die Reihenfolge dieser Ereignisse nicht die gleiche ist wie bei Matthäus und Markus. Wenn Matthäus und Markus die Jünger, bei ihnen die Jünger ganz nüchtern in die Nachfolge gerufen werden, folgt mir nach, sagt Jesus zu ihnen. Ohne weitere Schilderung, wie es dazu kam. So legt der Bericht von Lukas gerade auf diese Schilderung, wie es dazu kam, den Schwerpunkt und den Wert. Und das ist das, was für uns so wertvoll ist in diesem Evangelium. Wie der Herr Jesus mit dem Einzelnen umgeht. Auch bei Johannes übrigens sehen wir, wie die Jünger vorbereitet wurden auf den Ruf zur Nachfolge. Im Johannes 1 sind ja dann schon im ersten Kapitel auch die Jünger die ersten berufen. Und da sehen wir, wie das wieder beim Simon Petrus geht. Der wird von Andreas, seinem Bruder, der ein Jünger Johannes war, des Täufers. Und Johannes der Täufer hat gesagt, schaut nicht auf mich, seht das Lamm Gottes, hat er ihnen gesagt, folgt ihm nach. Und so wandte sich Andreas zum Herrn Jesus. Und als erstes findet er seinen Bruder Simon und führte ihn zu Jesus. Und Jesus sieht ihn und sagt, du bist Simon, Jonas Sohn, aber du sollst Kephas oder Petros heißen. Das heißt Stein. Wichtig, dass ihr, wenn ihr noch eine erste Auflage der Schlachterbibel habt, das dick durchstreicht, weil dort ist noch übersetzt, das heißt Fels. Und in den nächsten Auflagen wurde das Gott sei Dank korrigiert, weil das gäbe große Verwirrung mit Matthäus 16, Vers 18. Wo Petrus der Stein ist und Christus ist der Fels. Nur ganz nebenbei. Wie dankbar sollten wir für das Evangelium von Lukas sein? Er legt in seiner Berichterstattung die Priorität darauf, dass der Herr Jesus alle Menschen aus allen Nationen, aus allen Lebenssituationen, aus jeder nur denkbaren Zerschlagenheit und Gebundenheit und Finsternis und Hoffnungslosigkeit retten kann. Das ist die Priorität von Evangelist Lukas. Denken wir an den barmherzigen Samariter oder an den verlorenen Sohn oder an den Übeltäter am Kreuz. Alles Berichte, die wir nur bei ihm finden. Und ein weiteres Merkmal beim Evangelisten Lukas ist, dass er immer die ganz persönliche Begegnung von dem einzelnen Menschen mit dem Herrn so betont. Sein gnädiger und rettender und überführender Umgang mit dem Einzelnen, das ist der Schwerpunkt bei Lukas. Übrigens ist mir das so wichtig geworden, auch gerade für die Kinder von gläubigen Eltern, die Tatsache, dass sie von Kind auf so vertraut sind mit allen Geschichten und mit dem Herrn Jesus. Wie wichtig ist es, dass sie eine persönliche Begegnung mit dem Herrn haben können. Ich lese noch einmal Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Die Menschen haben das lebendige, kräftige Wort des Herrn schon am eigenen Leib erfahren. in dem, was sie bisher gelesen haben. Und was steht da? Sie konnten sich nur noch wundern über sein Wort. Kapitel 4, Vers 22 zum Beispiel. Oder sie waren tief betroffen oder überaus erstaunt. Kapitel 4, Vers 32. Oder ein Entsetzen kam über sie. Was für ein Wort! Welch ein Wort ist das? Kapitel 4, Vers 36. Und hier steht, sie drängten sich zu ihm, um das Wort Gottes zu hören. Oder sie gerieten alle außer sich vor Staunen, Kapitel 5, 26, über die Wirkung des Wortes Gottes. Da stellt sich schon die Frage, bei uns ganz persönlich, kennen wir dieses Wort? In dieser Lebendigkeit und Kraft? Oder kennen wir das Wort Gottes nur, in Anführungszeichen, in der Theorie? Vielleicht wissen wir praktisch alles über dieses Wort. Wir kennen die Facetten und die Zusammenhänge. Aber es verändert unser Leben, unser Wesen nicht. Unsere Familien, unsere Gemeinden. Wenn das so ist, dann sollte dies uns zutiefst erschüttern. Welch ein himmlischer Zustand finden wir hier beschrieben in diesem ersten Vers. Stellt euch das vor. Alle drängten sich zu ihm, um das Wort Gottes zu hören. Wenn wir das heute noch erleben könnten. Stellt euch vor, die Menschen kämen und drängten sich herzu, um Gottes Wort zu hören. Lasst uns kurz überlegen, wären wir denn vorbereitet darauf? Ja, doch, dann würde ich schon ganze Sache machen. Alles in die Nachfolge investieren und meine eigenen Wege aufgeben. Bist du ganz sicher, dass du das dann machen würdest? Wir möchten kurz eine Stelle, eine bezeichnende Stelle im Propheten Amos lesen. Amos 8, Vers 11 und 12. Amos 8, Vers 11 und 12. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr. Da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen, umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. Was für ein tragisches Gericht. Drängen wir ganz persönlich, drängen wir zu ihm, um das Wort zu hören? Zur Bibel in unserem Alltag? Zur Gemeinde, wenn sie sich versammelt? Mehr als zu allem anderen? Diese Stelle, Amos 8, 12, sie beschreibt ein reales, tragisches Gericht. Nicht nur für Israel. Vielleicht ist das Wort ganz physisch noch da in unserem Leben? Vielleicht in Hülle und Fülle. Vielleicht haben wir noch so viele Bibeln. Aber es ist keine Kraft mehr da, die Menschen verändert. Stellt euch das vor. Das liegt auch in diesem beschriebenen Gericht. Das Wort spricht nicht mehr. Die Kraft, was ist das Einzige, was Menschenwesen verändern kann? Es ist das Wort Gottes. Was, wenn das Wort nur noch physisch bei uns da ist? Und ich kann euch sagen, das trifft für einen großen Teil der Christenheit zu. In Hülle und Fülle noch vorhanden. Aber es verändert keine Leben mehr. Warum? Weil die Herzen sich verhärtet haben. Sie lassen es nicht mehr zu, verändert zu werden vom Wort Gottes. Eine überaus ernsthafte Warnung, darüber wird auch in den allerletzten Versen der Bibel überhaupt wiederholt. Möchte ich auch kurz lesen, Offenbarung 22. Vers 11. Der Herr sagt diese Worte. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald. Das ist der genau gleiche Gedanke, das gleiche Gericht wie aus Amos. Dahingegeben in die Herzensättigkeit. Und das gilt nicht nur für Israel. Der Herr spricht zu seinem Volk hier in Offenbarung. Zu seinem neutestamentlichen Volk. Und siehe, ich komme bald. Wie hängen wir an diesen Worten? Wie tröstlich sind uns diese Worte? Ich hoffe es, dass sie uns trösten. Auch da nur ganz nebenbei sind wir auf der Hut. Es ist eine Welle, eine Bewegung wieder, auch innerhalb der bibeltreuen Ausrichtungen. Dies zu verwischen, dass er bald kommt. Und zu sagen, nein, der Antichrist kommt zuerst. Was für eine Tragik. Und sehen wir uns vor, passen wir auf, wer könnte es sein? Und die Braut sollte plötzlich auf den Antichristen warten. Einfach als Warnung davor. Ich bin erschüttert zu sehen, wie an vielen Orten, in bibeltreuen Kreisen, das wieder verwischt wird. Diese glückselige Hoffnung, dass er kommt, jeden Moment kommen kann. Ich lese weiter im Vers 2 und 3 hier. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Jetzt geht es plötzlich dem Herrn Jesus nicht mehr um die Volksmenge. Wir merken diesen Wechsel. Sondern um die Begegnung mit dieser einen Person, des Simon. Und damit um die Begegnung mit dir und mit mir, ob wir nun Mann oder Frau sind. Er stieg in das Schiff der Simon. In sein Leben stieg er. Aber er, der Gottessohn, er bittet ihn, diesen einfachen, sündigen Menschen zu tun, was er ihm sagt. Er bittet ihn. Was für ein Test im Leben dieses Mannes, Petrus, war doch das. Es war freiwillig, freiwillig, dem Herrn seine Bitte zu erfüllen. Stellt euch vor, die dramatischen Konsequenzen dieser Entscheidung. Wenn er das nicht getan hätte, unvorstellbar. Simon heißt übrigens Erhörung. Er hat die Bitte des höchsten Gottes erhört, der Simon. Unser ganzes Leben als Kinder Gottes, unsere Nachfolge, unser praktischer Wandel, das Setzen der Prioritäten in unserem Leben. Es beruht alles auf der genau gleichen Freiwilligkeit. Und auch nach der Wiedergeburt gibt es keinen roboterhaften Automatismus, wie man das vielleicht manchmal vermittelt bekommt. Es gibt keinen Automatismus im Wandel in die himmlische Heimat. Das finde ich nirgends in der Bibel. Wie wäre das, wenn auch dein und mein Schiff, unser Leben, eine Kanzel für den Herrn Jesus und seine Verkündigung, die Verkündigung seines Wortes werden könnte? Und wisst ihr, das Schiff des Petrus, das war sein Leben. Das war sein ganzes Leben. Eben, wenn auch unser Leben, nicht nur das, was wir sind und reden und vielleicht sogar predigen, sondern unser ganzes Leben, das, was wir leben, eine Kanzel für den Herrn wäre. Ich lese weiter Vers 4 und 5. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Simon hatte ja schon geschmeckt davon, wer dieser Mann war. Ansonsten wäre er vielleicht explodiert auf diese Aufforderung hin des Herrn Jesus. Können wir uns das vorstellen? Die ganze Nacht hindurch gearbeitet und am nächsten Tag sitzen sie und reinigen ihre Netze. Die Frustration, die Müdigkeit, die sich da einstellt. Und Simon war ja sicher lange genug Fischer, um zu wissen, wenn man die ganze Nacht nichts fängt, dann erst recht am Tag nicht. Und er hätte allen Grund gehabt zu argumentieren, dass dies ein sinnloser Auftrag ohne gesunden Menschenverstand sei. Wie verstehen wir da jetzt zum Beispiel diese Aussage in Sprüche 3, Vers 5, die wir so gut kennen? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber hier kommt jetzt diese vorbildliche Haltung des Simon zum Ausdruck. Eine Haltung, die zu einer freiwilligen Entscheidung führt, welche alles verändert in seinem Leben. Und diese Entscheidung war: Aber auf dein Wort hin will ich. Das ist nicht nur Ausdruck von echter Gottesfurcht, sondern von echter Wortesfurcht. Wie wir sie auch in Jesaja 66 finden. Zeit reicht nicht, es aufzuschlagen. Wir haben es im Brüdergebet ja letzten Montag gelesen. Dass der Herr bei denen wohnt, die demütig sind, die zerbrochenen Geistes sind und die erzittern vor seinem Wort. Und dass er sein Wort wissen lässt, diejenigen, die erzittern vor seinem Wort. Erzittern vor dem Wort. Was heißt das? Das heißt, sich diesem Wort ganz unterzuordnen, zu unterwerfen. Diesem Wort zu gehorchen und es zu tun. Und dann kann ich dir garantieren, wirst du automatisch gedemütigt und zerbrochen. Wenn wir dieses Wort mit ganzer Kraft umsetzen wollen in unserem Leben, dann beginnt dieser Prozess unseres Herrn. Und da kommen wir nicht um die Demütigung, um den Zerbruch herum. Aber dann wissen wir mehr und mehr, was dieses Wort bedeutet. Da kann die Gottesfurcht und die Wortesfurcht wachsen in uns. Wie sollte ein Simon am Schluss nicht alles verlassen und diesem Wort nachfolgen? Und gleichzeitig müssen wir bedauern, empfinden über uns selber, wie steht doch oft unser Besserwissen uns im Weg. Weißt du, das ist so und so bei mir. Aus diesem und jenem Grund ist dies nicht mein Auftrag. Es kann nicht klappen, weil so und so. Menschlich spricht alles dagegen. Ich habe keine, oder ich habe eine andere Begabung, einen anderen Auftrag, einen anderen Dienst. Oder vielleicht, ich weiß lange genug, wie es läuft. Aber über einen Punkt bin ich mir ganz sicher. Es gäbe mehr gesunde Familien, geistlich gesunde Gemeinden, wenn unser eingebildetes Besserwissen nicht wäre. Wie ernst ermahnt doch auch Paulus. Wir kennen die Stelle auch gut im 2. Korinther 10. Ich möchte sie rasch aufschlagen. Wie ernsthaft ermahnt uns Paulus dort, nicht mehr nach der Art des Fleisches zu kämpfen. Und dann merken wir, was er meint damit. Nicht mehr nach der Art des Fleisches zu denken. Zu denken. Und damit auch zu kämpfen. Ich lese 2. Korinther 10, 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Was für eine hilfreiche Anleitung von Paulus für unser praktisches Leben. Die Art, wie wir kämpfen, wie wir denken sollen. Wisst ihr, diese Festungen, die wurde zerschlagen im Leben des Simon Petrus. Und wir haben ja gesehen damals, dass wir selber aufgefordert sind, diese Festungen zu zerstören. Weil es hier so steht. Die Waffen unseres Kampfes, sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, Doppelpunkt, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören. Logismus, diese Vernünfteleien in unserem ach so intelligenten Kopf. Diese Dinge, die sich so rasch einfach erheben über das Wort Gottes, über die Erkenntnis, die wir eigentlich haben sollten in seinem Wort. Und dass wir selber die Gedanken, jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Die Gedanken sind frei, denken wir. Nein, unsere Gedanken sollen gefangen sein unter dem Gehorsam des Christus. Weil unsere Gedanken sind es, die entscheidend sind in unserem Leben. Weil unsere Gedanken aus unserem Herzen kommen. Welch ernsthafte Ermahnung des Paulus hier. Die Zeit reicht bei weitem nicht, heute all diese vielen geistlichen Lektionen anzuschauen, die wir lernen können. Ich möchte einfach noch einige wenige Punkte machen. Ich lese noch weiter Vers 6 und 7. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Ich lese noch gerade weiter. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Wir finden hier diese unabdingbare Grundvoraussetzung für die Nachfolge. Für jeden Dienst am Werk des Herrn. Für jedes Fruchtbringen für den Herrn. Es war das eigentliche Geschenk. Es war der eigentliche Segen für Simon Petrus in dieser Begegnung mit dem Herrn. Nämlich diese riesengroße Menge an Fischen, so dass die Netze rissen und beide Schiffe fast sanken. Nein, das war es nicht. Sondern die Sündenerkenntnis, die Selbsterkenntnis des Simon, das tiefe Erkennen seines eigenen sündigen, besserwisserischen, rebellischen Wesens und das tiefe Erkennen, wer vor ihm stand. Das Licht, das in die Welt gekommen ist, umhüllte ihn plötzlich und riss ihn aus seiner Finsternis. Der Herr Jesus hat gesagt: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das hat Petrus hier erlebt. Das war auch der Schrecken, das Entsetzen, das ihn überkam. Der Apostel Johannes schreibt von einem ähnlichen Erlebnis damals, als er auf Patmos war und sich umdrehte nach dieser gewaltigen Stimme. Und er schreibt uns da: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und auch ihm hat der Herr Jesus gesagt, er hat seine rechte Hand auf ihn gelegt und ihm gesagt: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und genauso auch hier, in unserem Bericht über das Erleben von Simon Petrus, die Antwort des Herrn: Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Simon erlebte hier an seinem eigenen Leib den Schlüsselvers des Lukas-Evangeliums. Der sagt, Lukas 19,10, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt noch Vers 11. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Vielleicht realisiert ihr das nicht, aber für mich ist das einer der gewaltigsten Verse der Bibel. Er ist das Endresultat. Er ist die Frucht des gnädigen, feinfühligen Wirkens des Herrn Jesus im Leben von Menschen. Es ist der eigentliche Schlüssel von unserer menschlichen Seite her zu diesem gewaltigen Heilsplan Gottes mit den sündigen Menschen. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Ihm nach. Ich bin fest überzeugt, dass die meisten von uns wiedergeborene Kinder Gottes sind. Aber ist das wirklich so in deinem und in meinem Leben? Ist das wirklich unsere Ausrichtung, unser Antrieb, unsere Priorität? Drücken diese zwei Wörter deine und meine Lebensplanung, Karriereplanung aus? Und da spreche ich jetzt in keiner Weise nur irgendwie die unter 30-Jährigen an. Im Gegenteil, vielmehr uns darüber. Denn wir sollen die Vorbilder sein. Wir, die Älteren. Vorbilder in was? In dem hier. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Ihm nach. Für die allermeisten von uns ist nicht in erster Linie das örtliche Verlassen gemeint, um auf ein fernes Missionsfeld zu gehen. Ich staune allerdings immer wieder über die Treue und das Vorbild unseres Bruders und Missionars David Cloud. Das oberste Anliegen auf seinen Gebetslisten ist ja immer wieder genau das. Lukas 10,2. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und warum ist das so drängend, dieses Anliegen? Weil es so wenig befolgt wird. So wenig befolgt. Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal den Herrn gebeten, dass er Arbeiter sende? Wisst ihr, warum es so schnell vergessen geht? Warum wir es so schnell ausblenden? Weil wir genau wissen, wenn wir das beten, kommt er zu uns und er meint uns. Er meint uns, diese Arbeiter zu sein. Nirgends steht, dass dieses reife Feld des Herrn nur irgendwo am Ende der Welt ist. Nein, es ist da, in Elk, es ist in Islikon, es ist überall, wo du und ich wohnen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Wie freue ich mich auch zu sehen, dass der Herr am Vorbereiten ist, auch was Dieter berichtet hat, auch was Schmitz, wo sie dran sind mit dieser Frau, auch wir durften am Donnerstag ein langes, tiefes Gespräch haben mit einer Person. Er ist dran, aber lassen wir uns rufen, Wir sind die Arbeiter. Suchen wir die vorbereiteten Werke unseres Herrn. Es geht um das innerliche Alles verlassen. Es geht um unsere Prioritäten, um den ersten Platz, um die Ausrichtung unseres Herzens. Nachfolge ist Herzenssache. Es geht um unsere erste Liebe. Auch nur so ganz nebenbei an die jüngeren, unverheirateten Geschwister, die sich nach der Liebe ihres Lebens sehnen. Der Herr Jesus garantiert dir diese Liebe. Wenn du alles verlässt und nachfolgst, ihm nach, und wäre es an das Ende der Welt, er garantiert dir die Liebe deines Lebens. Wir wissen nicht, wie die aussieht. Er weiß es. Und es wäre das Allerbeste. Noch eine letzte wichtige Tatsache möchte ich erwähnen zur Berufung des Petrus in diesen seinen lebenslänglichen Dienst, wie wir hier den Bericht darüber haben. Und damit genauso zu unserer Berufung in diesen Dienst. Diese Berufung ist immer nur der erste Schritt. Und dann folgt die Ausbildung, die Prägung, die Tauglichmachung. Es gibt kaum ein besseres Beispiel als das Leben des Petrus dazu. Und wo genau erfolgt sie denn, diese Ausbildung und Prägung? In den Schwierigkeiten und Nöten des Alltags. In der Erziehungsschule des himmlischen Vaters, der gleichzeitig auch der Gott allen Trostes ist. Und im Haus Gottes, in der Gemeinde. In Epheser 4 steht ja diese bekannte geistliche Tatsache, dass er gibt. Er hat gegeben damals Apostel und Propheten. Und auch heute, er gibt. Das heißt, beruft, formt. Wozu denn? Ja, für die Gemeinde, nämlich für die Erbauung der sichtbaren, wahrnehmbaren Gemeinde des Leibes Jesu Christi am konkreten Ort. Er gibt. Nicht für irgendeine Organisation oder ein Werk oder eine Mission gibt er etliche als Evangelisten. Etliche als Hirten oder Ältesten und Vorsteher, als Lehrer, andere als Vorbilder im Glauben, als Diener, als Ermahnende oder als Seelsorger, als Brüder und Schwestern der Barmherzigkeit und so weiter und so weiter. Er gibt, er beruft und er gibt für die Gemeinde und in der Gemeinde. In der Gemeinde. Und das Haus Gottes, die Gemeinde, ist der einzige legitime Ort und Organismus, der für sich in Anspruch nehmen kann, was in 1. Timotheus 3, 15 steht. Nämlich Pfeiler zu sein. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Nur für die Gemeinde trifft dies zu. Für kein anderes Werk oder Dienst oder was auch immer. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Hedraioma, Grundfeste. Wisst ihr, das heißt auch Bollwerk für die Wahrheit. Verankerung für die Wahrheit. Säule, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist das Haus Gottes. Dieser von Gott selber, dieser zusammengefügte, dieser heilige Tempel des heiligen Gottes. Und die meisten Christen in unserer Zeit haben die Kenntnis dieser Wahrheit verloren oder verlassen. Durch den Zeitgeist, durch die jahrzehntelange Unterwanderung dieses Hauses Gottes, die Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit alleine ist in dieser Welt. Jahrzehntelang die Unterwanderung, wir haben die Mechanismen ja auch schon zusammen angeschaut. Die Ortsgemeinde ist der heilige Tempel des heiligen Gottes. Er wohnt nicht in einer unsichtbaren, mystischen, undefinierten, unverbindlichen, weltweiten Gemeinde. Er wohnt in echten Menschen, die miteinander umgehen, die seine Wege gehen. Die Gemeinde sind am Ort. Der Prophet Haggai ist aktueller denn je. Sie verließen alles und folgten ihm nach. Zum Schluss möchte ich noch ein Psalmwort lesen. Psalm 11. Es hat mich auch erschüttert, dieser Vers. Psalm 11, Vers 3. Wenn wir jetzt vom Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit gehört haben, dann steht hier die Frage, Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Ich bin froh, können wir noch gerade die Bitte anhängen aus Psalm 12, Vers 2. Hilf, Herr, denn der Getreue ist dahin. Die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Bitten wir den Herrn der Ernte ganz ernsthaft für diese Arbeiter und seien wir uns bewusst, dass wir selber gemeint sind. Wer denn sonst? Wer sollte denn sonst diese Arbeit tun am Hause Gottes, im Tempel Gottes? Irgendwelche Zulieferer, die das Material liefern, wo vielleicht noch gar kein Tempel da ist oder der Tempel schon zerstört ist. Wer soll denn die Arbeit tun, wenn nicht du und ich? Ich möchte noch beten. Treuer Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Pforten der Hölle deinen Tempel, deine konkrete Gemeinde am Ort, wo sie auch immer ist auf dieser Welt, nicht überwinden werden. Wir danken dir, Herr, dass du real bist, dass du Sieger bist. Und wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist, um die Werke Satans zu zerstören. Wir danken dir, Herr, dass du der Sieger bist. Und dass dein Wort noch genauso lebendig und kräftig ist, wie es seit jeher war. Herr, hilf uns, dass wir diesem Wort uns unterwerfen. Vergib du alles Besserwissen. Vergib du alle eigenen Wege. Nimm du alle Herzensverhärtung weg, Herr. Und schenke du, dass wir wieder erzittern vor deinem Wort und es ernst nehmen und es umsetzen mit deiner Hilfe. Herr, wir werden unsere Netze reißen und unsere Boote sinken. Wir danken dir für deine Treue. Amen.